HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem israelischen Künstler Yehuda Bakon. Er ist 1929 als Sohn einer chassidisch frommen jüdischen Familie in Ostrava in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Ostrava, mährisch Ostrau zu Deutsch. Er gehört zu jenen, die die Hölle von Auschwitz überlebt haben, wo mindestens 1,1 Millionen Juden vernichtet wurden, zusätzlich noch viele, viele weitere Opfer, unter anderem auch Sinti und Roma. Als 15-Jähriger kam er von dort frei, 72 Jahre ist das her, und er hatte dann noch das Glück, die Todesmärsche ins KZ Mauthausen und ins KZ Gunskirchen zu überleben. Nach dem Krieg lebte er, abgesehen von mehrjährigen Studienreisen nach Paris, London und New York, überwiegend in Jerusalem, wo er seit 1959 als Professor für Grafik und Zeichnen an der Bezalel Kunstakademie lehrte. Er war Zeuge im Eichmann-Prozess und in Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Seine Zeichnungen, die er als Jugendlicher vom Konzentrationslager Auschwitz anfertigte, waren wichtige Beweismittel, unter anderem für die Existenz der Gaskammern in Auschwitz-Birkenau. Herr Bakon, zunächst herzlich willkommen in diesem Gespräch.
Danke.
Der 27. Januar ist in Deutschland der Holocaust-Gedenktag, Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Haben Sie, Herr Bakon, im Laufe eines Jahres so einen Tag, der für Sie persönlich so eine Art Holocaust-Gedenktag ist, also wo Sie im Grunde jedes Jahr fast automatisch in besonderer Weise an das Geschehen, das so tief in Ihr Leben hereinragt, sich erinnern?
Ja, verschiedene Daten, zum Beispiel heute, der 18. Januar, war der Tag, wo wir rausmarschierten von Auschwitz nach Mauthausen. Also der 18. Januar ist tief bedeutend für
mich. Das ist der Tag, an dem wir hier in Jerusalem, ja, im Leo Beck-Institut unser Gespräch aufnehmen, unser Doppelkopfgespräch.
Wir wussten schon, wir hörten schon die Kanonen von den Russen. Es war schon ein kleines Wunder, weil vorher niemand verließ Auschwitz nur in einer Richtung, durch den Kamin. Und plötzlich, wir gehen da heraus. Also das hat eine tiefe Bedeutung.
Der 18. Januar, also der Tag, an dem Sie dann wirklich Auschwitz verließen, noch nicht als Befreiter, sondern auf dem Todesmarsch dann in noch zwei weitere KZs. Welcher andere Tag so im Laufe des Jahres ist für Sie ein besonderer Gedenktag an das, was damals alles geschah?
Selbstverständlich die Selektion, wie man es in jener Zeit nannte. Im letzten Moment suchte man freiwillig, das war merkwürdig, jugendliche Jungs zwischen 12 und 16. Und ich war in dieser Gruppe, die noch rauskam.
Sie waren dann in diesem Trupp jugendlicher Arbeitssklaven, die im Grunde, als die Pferde knapp wurden, schwere Wagen durchs Lager zogen. Hier in Yad Vashem sieht man einen, ja, solchen Wagen, wie er in Auschwitz gebraucht werde, um Material durch das Lager hin und her, alles Mögliche haben sie da durch das Lager gezogen. Sie kamen dadurch aber auch überall hin. Das heißt, sie kannten das Lager in einer besonders intensiven Weise. Also sie kannten alle Wege. Es gab dann eine Situation, wo sie sogar einmal etwas sehen konnten, was niemand sehen konnte, der anschließend lebend war. Sie haben Gaskammern besichtigt. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
Wir luden Holz auf diesen Rollwagen und es war kalt schon. Und da sagte der Kapper, wir wollen gute Laune, Kinder, jetzt ist kalt, ihr könnt euch wärmen, ihr seid fertig mit der Arbeit in den Gaskammern, jetzt ist niemand da. Wir konnten nur rein, wenn kein Transport war, das ist selbstverständlich. Wir hatten keine Angst und haben uns irgendwie mit den Leuten unterhalten und besonders ich. Ich wollte wissen, wie man die Leute verbrennt. Die haben mir noch alles erklärt, das ist Mengeles, wo er seine Versuche macht. Da sind die Banks mit den Nummern, Ja, und die Leute müssen sich da ausziehen und dann, was man ihnen alles sagt. Bitte merken Sie sich genau, welche Nummer Sie haben. Binden Sie Ihre Schuhe genau schön zusammen, damit Sie sie finden. Und beeilen Sie sich, die Suppe wartet oder der Kaffee und so. Und dann, da sah ich eine Rutschbahn vor der Tür der Gaskammer und fragte, was ist das? Da dachte ich, ja, das sind die für die Krüppeln. Die Krüppeln können ja nicht die Stiegen runtergehen. Die kommen gerade vor der Tür der Gaskammern und so weiter. Also ich habe mir alles erklären lassen und da war ein Lift. Da nimmt man die Leichen, die eben rausgekommen sind, und sein Zahnarzt, das heißt die Leute, die die goldenen Zähne rausnehmen. Die ganze Prozedur haben sie mir genau erklärt, wie und was. Für mich war das so, wie mir jemand erklärt im Museum, was ist das und was ist das, und ich wollte es genau wissen. Aber wir Kinder jetzt, wo alles ruhig war, fuhren mit dem Lift ab.
Mit diesem Leichenaufzug auf und herab.
Ja, das haben wir schon lange nicht gehabt, so ein Spiel. Oder von oben konnten wir die Bedeckung, wo man den Gas rein, das heißt Zyklon B rein, das haben wir ja gesehen, wie man das macht.
Das sind jetzt Kenntnisse, die Sie dort hatten und als Kind, die sonst niemand haben konnte, weil niemand lebend herauskam. Ja. Und es war auch dann anschließend, als eben Auschwitz befreit wurde, nicht mehr ansichtig, weil diese ganzen Krematorien wurden ja zerbombt und zerstört.
Aber Sie wissen, ich habe dann sofort Zeichnungen gemacht, sofort nach der Befreiung. Ich wollte nur alles wie möglich festhalten. Also ich kannte diese Sachen von innen. Oder ich ging in der Gaskammer und schaute mir die Duschen an. Und es waren keine Löcher. Es war nur eingeklopfte Täuschen bis zum letzten Moment oder den ersten Augenblick.
Also das heißt, ihre kindliche Neugier zusammen mit ihrer frühen Begabung, das dann auch zeichnerisch festhalten zu können, Sie haben das dann nach der Befreiung, nach 1945, sofort gemacht. Und Sie haben dann im Auschwitz-Prozess, also sowohl im Eichmann-Prozess als auch in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, das als Beweismittel vorlegen können. Haben Sie damals eigentlich als Kind, als 13-, 14-, 15-Jähriger geglaubt, dass Sie überleben?
Wir wussten, wir werden zu Asche gemacht. Wir haben ja einmal auch diese Arbeit gemacht, die Asche gestreut auf den eisernen Wegen. Also wir gingen einmal ins Krematorium und bekamen Asche.
Die Asche der Verbrannten aus dem Krematorium.
Aber wir wussten, wir werden auch das sein. Aber etwas ist in Menschen, etwas Göttliches. Jeder kann sich es in seiner Sprache übersetzen. Ich erzählte immer von den mystischen Glauben an diese Funke Gottes. Das erste Mal hörte ich davon von einem Lehrer, den wir sehr lieb hatten. Dieser Lehrer zum Abschied erzählt uns Kinder über den Funken Gottes, der in jedem ist. Und unser Leben bringt nur zurück durch unsere Taten, dieses Zurück zu Gott. Wir konnten es nicht richtig verstehen.
Wir haben es zum ersten Mal auch gehört, also jeder Mensch hat einen Funken Gottes in sich und der strebt sozusagen wieder zur Flamme und zum Göttlichen zurück.
Ja. Das war ungefähr, was wir spürten, oder jedenfalls ich. Solche Sachen sind geblieben und dieser Glaube, das hält einen. Mhm. Ja? Etwas ist und etwas wird bestimmt bleiben, weil man kann es nicht vernichten. Weil es ewig ist. Von dieser Ewigkeit hat jeder etwas. Meine Bar Mitzwa war Jeremia 1.
Also das ist diese Jugendweihe, die wir bei uns Konfirmation nennen, und im Christentum, aber die Bar Mitzwa. Und da bekommt jeder Bar Mitzwa auch einen Spruch.
Ja, denn ich bin mit dir, spricht Gott, um dich zu retten. Das war auch etwas, das mich getragen hat. Und ich habe diesen Spruch in einer Radierung gegeben, wo ich zeige schöne Figuren, Mutter mit Kind. Und man konnte, wenn man wollte, auf dieser Lithografie auch das Lago sehen. Das war nur leicht andeutend. Und dann konnte man sehen irgendwie eine Leiter und einen Engel. Und wenn man noch näher schaute, konnte man sehen Spuren von der Zeichnung von Krematorium. Und von dem Rauch des Krematorium geht dieser Spruch, denn ich bin mit dir, um dich zu retten.
Und kann natürlich als ein unglaublicher Zynismus gelesen werden.
Für mich war es genau der Schlüssel des Glaubens. Das heißt, ist jemand gläubig nur, weil es ihm gut geht oder weil seine Mutter lebte bis 80? Aber was, wenn die Mutter stirbt bei 20? Das ist ja auch für jeden Mensch ein Leid. Und da muss man sehr, sehr tief gehen, um einen Weg zu finden, eine Erklärung. Und man kann niemals eine logische Erklärung haben. Und das ist der Glaube.
Ja. Also Sie haben mitten in das Leid, auch in das schlimmste Leid, das Auschwitz-Leid hinein, diesen Spruch geschrieben, denn ich bin
in der Wolke des Krematoriums.
In die Wolke des Krematoriums.
Ja, und das sieht man als, man sieht nicht eigentlich, was passiert, aber wenn man will, kann man näher und näher gehen und sieht.
Also weil wenn man glaubt, wenn man an einen Gott glaubt, dann muss man eben auch sozusagen in der Wolke von Auschwitz diesen Glauben haben können, sonst trägt er nicht.
Aber das ist nicht irgendwie ein Schlüssel, der mir hilft. Das heißt, das ist ein fast tagtäglicher Kampf, wenn man es wirklich tief und ernst nimmt. Weil man ist niemals gelöst. Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden. Da ist eigentlich der Schlüssel.
Also entscheiden für einen Glauben. Das heißt, angesichts des Leides eben zu sagen, ja, und Gott ist trotzdem Gott.
Eben trotz allem.
Yehuda Bakon, Auschwitz-Überlebender, ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie wollten gern Musik aus einer der letzten drei Klaviersonaten von Beethoven. Ist das so die Musik, die Ihre Seele liebt? Oder gibt es so einen anderen Grund noch für die Auswahl dieses Stückes?
Ja, erstens, ich bewundere Beethoven. Weil zum Beispiel bei Bach ist es kein Kampf. Weil er lebt da im Schoß vom lieben Gott. Beethoven zeigt den Kampf, um etwas von der ewigen Ruhe zu haben, die bei Bach selbstverständlich ist.
Wir hören ein Stück aus der Klaviersonate Nummer 32 C-Moll, Opus 111. Es spielt Jakob Leuschner. Der HR2 Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Zu Gast ist Yehuda Bakon, Auschwitz-Überlebender, Künstler und Kunstprofessor in Jerusalem. Werke Yehuda Bakons sind weltweit zu sehen, unter anderem im British Museum, in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, im US-Kongress ausgestellt in zahllosen Ausstellungen weltweit. Viele Bilder verwahrt auch das Würzburger Haus am Dom. Yehuda Bakon setzt sich für die Verständigung zwischen Völkern und Religionen ein. 2013 erhielt er für seine Verdienste um die deutsch-israelische Versöhnung und den jüdisch-christlichen Dialog das Bundesverdienstkreuz am Bande. Einem größeren Publikum wurde er aber jetzt jüngst bekannt durch das Buch »Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden«. Herr Bakon, Sie haben mal gesagt, in extremen Situationen, in Hunger, in Todesangst, kann man Menschen kennenlernen. Was lernt man da?
Dass es eigentlich ist eine Entscheidung von Herzen. Es sind Menschen, die sehr gelehrt sind, gebildet und einen wunderbaren Kopf haben. Aber wie sie sich benehmen in Grenzsituationen, und der Mensch wird fast wie ein Tier. Das ist, wenn er wahnsinnig hungrig ist. Und da kann man plötzlich sehen, dass auch Menschen ohne jegliche formale Erziehung plötzlich, was man so nennt, zu Heiligen werden, ihr letztes Stück Brot geben, um jemanden zu retten und wissen, dass niemand sie irgendwie belohnen kann oder was. Und das Gegenteil auch. Was passiert? Wie benimmt sich dein Mensch? Und ich habe diese Erfahrungen gemacht, auch zwischen uns Kindern. Darum versuche ich zu erzählen, besonders jungen Menschen, was ich erlernte. Nicht nur die grausamen Geschichten, sondern es kam so, dass nach dem Eichmann-Prozess kam jemand, einer von den Interviewers, und fragte mich, hat das alles Sinn gehabt? Hat Leiden einen Sinn? Was kann man da lernen? Und da versuchte ich zu sagen, es kann einen Sinn haben, wenn das Leiden einen so tief berührt, bis auf die Wurzeln des Seins. Und da passiert, dass man irgendwie erlebt, dass der andere ist so wie ich selbst. Mhm. Und das ist eine sehr tiefe, für mich jedenfalls, Erfahrung, dass wir grundsätzlich dieselben sind. Mhm. Ja, nur auf andere Weise. Es gibt einen Spruch, jeder kennt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wer kann das machen? Das ist unmöglich. Wir sind so verschieden, wie können wir ihn lieben? Aber tiefer gesehen, das habe ich auch von Buber gelernt und erlernt, ist das nur ein halber Satz. Man zitiert nicht den ganzen Satz. Der ganze Satz endet, ich bin Gott. Das heißt, das ist nicht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern ich bin Gott. Was bedeutet das? Es ist ein Dreieck, und nur wenn man auch einen tieferen Blick hat, sieht man die Verbundenheit. Dass uns beide, trotz der Verschiedenheit, schuf Gott.
Ja, und es gibt ja auch eine Verschiedenheit zwischen den Opfern und den Tätern. Also da wird so eine Erfahrung, er ist auch ein Mensch wie ich, die Sie eben beschrieben haben, zu der man vielleicht im tiefsten Leid kommt, natürlich nochmal eine große Herausforderung. Wir hatten jetzt kürzlich die Szene in Deutschland bei einem der letzten großen Auschwitz-Prozesse gegen den KZ-Aufseher Gröning. Da hat eine Auschwitz-Überlebende, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, die Eva Korr, ihm die Hand gereicht.
Ja.
Wäre das für Sie eine Geste, die Sie auch fertig bringen würden?
Ja. An einem Vortrag in Deutschland kam zu mir ein junger Mann, damals noch jung, und sagte, ich war auch früher ein SS-Mann. Ja, und das ist schon jemand, der darüber nachgedacht hat und wahrscheinlich die Folgen irgendwie wollte gut machen. Und mir passierte öfters, dass nach Ausstellungen in Deutschland und anderen Ländern Leute zu mir kamen und sagten, ich habe das und das, kannst du mir verzeihen? Oder Kindern von großen Hauptsturmführern oder ich weiß was, und sagten mir, ich leide wegen meinem Vater, ob ich ihnen helfen kann. Man kann vergeben oder verzeihen denen, die auf sich die Verantwortung nehmen.
Sie haben also mit Sicherheit schreckliche Brutalitäten erlebt, auf Seiten der Täter, so wie dort mit Menschen umgegangen wurde. Aber Sie sprechen von diesem Funken im Menschen, diesem Göttlichen irgendwo, und Sie sagen, von daher verstehe ich den Menschen. Ich sehe sozusagen auf einer tieferen Ebene, dass der Mensch auch das hat. Gab es das auch bei den KZ-Aufsehern, dass Sie mal sahen, die können auch anders?
Bestimmt. Die können es auch anders. Aber was? Ich sag, wir wurden infiziert und hatten schon die Gedanken, so wie die SS. Nach dem Krieg war eine lange Zeit, wenn ich einen alten Menschen sage, wieso lebt er noch?
Also Sie haben auch diese Entmenschlichung bei sich festgestellt.
Ja, aber die war ganz anders. Die Gedanken waren schon vergiftet durch dem, was wir sahen. Und es war nicht so einfach, jetzt in normalen Leben zurückzukommen, als ich das erste Mal nach Ostrau zurückkam und zufällig sah ich ein Begräbnis mit 6 Pferden und nur ein Wagen, ein Sarg und Musik. Und da dachte ich, die Leute sind verrückt. Ein Toter und sie machen so ein Tralala. Ich konnte es nicht verstehen. Oder das erste Mal im Theater. Oder war irgendeine Vorstellung in Prag und wir gingen. Und was war meine Reaktion? Wie viele Leute sind da? Wie lang nimmt es, diese Leute zu vergasen? Wie viel Haare bleiben? Weil wir sahen diese große Säcke mit den Haaren.
Das waren die Bilder, die Sie aus Auschwitz als Jugendliche aufgenommen haben.
Wie viele goldene Zähne bleiben? Und das heißt, die Menschen waren nur...
waren nur Material, so hatten Sie es kennengelernt. Also eine richtig tiefe Deformation oder zumindest, ich weiß nicht, wie tief sie ging.
Warum erzähle ich immer von diesem Herrn Peter? Weil in jener Zeit, wie Kinder, sagt man schwarz-weiß, ja, gute, schlechte. Die Gute sind jetzt wir und die Schlechten sind die Deutschen. Was machen wir mit den Deutschen, wenn wir es erleben, die Befreiung? Mein Plan war, wir bauen eine Mauer und lassen sie alle verhungern. Warum? Weil ich kannte ja überhaupt keine Deutsche. Die Deutsche, das war SS. Alle Deutsche sind SS, sind brutal und so weiter und so weiter.
Ja.
Also das heißt, einfach eine Lösung. Und immer, wir hörten ja nur die Lösung der Judenfrage und die Lösung dieser Frage.
Und da fantasierte dann der kleine Yehuda Bacon die Lösung der deutschen Frage.
Ja.
Ja.
Ganz einfach. Ja, ja. Und auch alle Leute, sie sind nicht gut, die wollen uns nur schlagen, erschlagen. Scheu, gefährlich.
Sie hatten das Vertrauen in den Menschen
nicht verloren.
Nicht verloren.
Sondern das war eine Angst.
Und dann gab es eine Figur, eine Person, Herrn Peter, den Sie in Prag in einem Waisenhaus erlebten.
Mit seinen Freunden.
Mit seinen Freunden,
Kreis,
die ganz anders waren.
Die ganz anders waren. Der sorgte auch für deutsche Sudetenkinder, ehemalige Hitlerjugendkinder, ehemalige Kinder, die vom KZ fahren. Ich gebe allen Kindern, ich sorge für alle Kinder, ohne jeden Unterschied. Ich gebe allen warme Wäsche. Heute ist es selbstverständlich. Aber in der Zeit, wo der Hass gegen Deutschen unerhört war, sofort nach der Befreiung.
Ja. Sie haben diesem Herrn Peter, der ohne Ansehen der Nationalität, deutschen allen Kindern und Opferkindern, überlebenden Kindern geholfen hat, dem haben Sie auch ein Denkmal gesetzt mit einem Bild, das in einer sehr großen Vergrößerung in Yad Vashem im Holocaust-Gedenkzentrum in Jerusalem hängt. Da ist er jemand, der sie aus der Dunkelheit, den kleinen, das kleine Kind, zum Licht zieht, führt. Vorbei an allen Schrecklichen, auch an Opfern, auch an Erschlagenen. Also es ist schon der Mann, der sie
gerettet hat. Aber er rettet
nicht physisch gerettet, sondern
beides, klar. Warum? Niemals wollte er etwas von uns und gab uns nur Liebe im besten und schönsten und tiefsten Sinn. Und das existiert überhaupt nicht damals. Und das macht einen unendlichen tiefen Eindruck. Ja. Es gibt noch Menschen.
Es gibt noch Menschen. Wenn man überlebt hat und eines Tages, ich weiß nicht, wann die Frage dann kam bei Ihnen, aber alle Überlebenden berichten davon, irgendwann stellt sich die Frage ein, warum war ich der Glückliche? Ich habe das Leben. Ich habe noch ein Leben. Und dann die Frage,
was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Da ist die Antwort, ja. Das war für mich eine sehr tiefe Frage. Am Anfang war ich sehr naiv. Ich dachte, wenn ich werde erzählen, werden die Menschen besser. Ich dachte, es ist meine Pflicht. Ich konnte mich ja nur identifizieren mit Kindern in meiner Gruppe. Das heißt, die ungefähr so und so alt waren, so wie ich. Und als ob ich möchte, durch mein Erzählen ihnen einen Grabstein oder irgendeine Erinnerung schaffen. das war sehr romantisch und vielleicht schmalzig, aber das war echt. Ja? Man fühlt sich, ich habe es überlebt, der andere nicht, ich muss über ihm erzählen.
Sie haben gesagt einmal, Herr Bacon, im Lager ist ja die Frage, wie ist ein Mensch dir gegenüber? Kann der dir gefährlich werden? Das ist ja sowas wie der siebte Sinn, den man entwickelt. Ja. Sie haben damals ein untrügliches Gespür entwickelt, so als Jugendlicher im Lager. Wann ist einer, der dir gegenübertritt, ein Mensch? Ist das ein Mensch? Haben Sie dieses untrügliche Gespür in Ihr Leben übertragen? Haben Sie das heute noch, wenn Sie Leuten die Hand schütteln?
Ich kann den Menschen die Hand schütteln. Es waren viele, die mir auch von den Angeklagten manchmal die Hände reichen wollten. Einigen reichte ich die Hand, von einigen ließ ich es ab, aber ich sprach mit ihnen.
Das heißt, es gibt in Ihnen noch das Gespür, der ist nicht koscher.
Richtig, er irgendwie braucht mich, aber er will es nur für sich.
Er will sich reinwaschen.
Und der erste Satz war, mein Urgroßvater war Jude oder so. Das ist nicht echt. Ich bin nicht der Mann, der jeden verzeihen kann oder ich kann jemanden erleichtern, aber man spürt es, da ist jemand echt. Und warum soll er nicht sagen, was er getan hat und es bereuen, auf sich nehmen? Ja, ich habe etwas Schlechtes gemacht, ich konnte es besser machen.
Yehuda Bacon steuert zu unserem Doppelkopf in HR2 wieder ein Musikstück bei. Wieder von Beethoven, diesmal ist es aus den späten Streichquartetten, das Quartett Nummer 16 für zwei Violinen, Viola und Violoncello, F-Dur, Opus 135. Ja, ja. Der vierte Teil ist es, woraus wir jetzt einen Ausschnitt hören. Sie haben sich als Interpreten das Alban-Berg-Quartett gewünscht. Das war Ihnen besonders wichtig. Ja. Haben Sie einen besonderen Bezug zu dieser Interpretation?
Ja, weil einmal war ich in Berlin und das war zufällig das letzte Mal, dass das Quartett spielte, dann dieses ganze Quartett so viel. Dieses Quartett, das kann man nicht jeden Tag erleben. Und darum habe ich mir dieses Quartett gewählt.
Yehuda Bacon, der jüdische Kunstprofessor, Auschwitz-Überlebende, ist mein Doppelkopf-Gast hier in HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Herr Bacon, viele Juden haben in Auschwitz und angesichts des Holocaust ihren Glauben verloren. Gott lässt sein auserwähltes Volk leiden und erweist sich nicht als der Starke, als der Retter, als den ihn so viele Texte der hebräischen Bibel beschreiben und besingen. Sie können und konnten noch an Gott glauben. Sie haben aus Ihrer Kindheit schon einen offenbar nicht leicht anfechtbaren Glauben auch mitgebracht.
Als Kind nimmt man alles als selbstverständlich mit. Du gehst mit deinem Vater Samstag oder Freitagabend in die Synagoge. Und das ist alles ist selbstverständlich, wo man aufgewachsen ist. Die Fragen kommen ja später, besonders wenn man nicht mehr die Eltern hat und alleine ist, vollständig alleine. Und besonders wenn man jetzt Jerusalem hat. Und für mich Jerusalem bedeutet viel mehr.
Die Stadt, wo Sie leben seit den 40er Jahren.
Immer eigentlich. Ich war ein paar Jahre in Paris und
genau,
so.
Sie haben
studiert und
Studienreisen gehabt als Kunststudent.
Jerusalem ist etwas, was einmalig ist. Das ist nicht die schönste Stadt und nicht bestimmt die sauberste Stadt, aber sie ist für jemanden, der eine gute Nase hat, da spürt man etwas ganz anderes. Und dieses das andere ist, dass hier in Jerusalem spürt man noch die Hand oder den, das wurde nicht von Menschenhänden, nicht die Häuser, sondern das Ganze ist eine, kann man noch spüren, das ist etwas anderes. Die Gottesnähe kann man erfahren. Ich sage es so, in Jerusalem kann man leiden, so wie in jeder Stadt. Aber man weiß, da ist etwas, was nicht in den anderen Städten ist. Das ist eine Nähe, man kann es nicht definieren. Und das bedeutet nicht, dass hier kann es einem schlecht gehen und so, aber man fühlt sich nicht verlassen von gleichdenkenden Menschen und von Gott. Mhm. Auch wenn es einem sehr schlecht geht, menschlich schlecht geht.
Sie haben selber zwei Kinder bekommen, die vielleicht auch Sorgenkinder waren für Sie, die krank waren in Ihrem Leben. Das heißt, Sie sind und sind noch krank, also langzeitbehindert in Ihrem Leben. Sie haben selbst in Auschwitz sehr viel Leid erfahren. Sie sind dann befreit worden und Sie haben auch in Ihrer Lebensgeschichte dann wieder so ein, ja, doch eine schwere Last auch bekommen mit den Kindern. Haben Sie Gott mal gefragt, warum schickst du mir das Leid?
Durch alle meine Erfahrungen erlebte ich, dass auch das Leid kann einen Sinn haben. Das heißt, es kann einen Sinn haben, wenn es uns vertieft und nicht verbittert.
Worin liegt der Schlüssel, dass das Leid mich nicht verbittert? Dass es Sie nicht verbittert hat?
Wenn man genügend tief darüber nachdenkt, weiß ich nicht. Jeder hat einen anderen Begriff dafür. Es kommt wieder zu diesen herrlichen Sprüchen, die ich gelernt habe, die in der Bibel sind, dass es gibt immer diese grundsätzliche Frage, Mensch, wo bist du? Und es gibt zwei Antworten im Allgemeinen. Da bin ich. Ich nehme es auf mir. Ich weiß nicht, was mir kommt im Leben. Aber ich nehme es auf mich, ohne zu wissen. Oder ich sage, bin ich der Hüter meines Bruders? Ich will nichts davon wissen. I don't care. Ja. Und auch dieses Da bin ich, da beginnt erst die Frage. Was kann ich mit diesem und diesem, was ich bekommen habe, tun? Ja, weil man hat eine gewisse Begabung. Letzten Endes ist es, was einem gegeben ist. Was mache ich mit diesem?
Also ja, auch beim Leid würden Sie eher fragen, Sie nicht zunächst, warum widerfährt mir das, sondern Ihre Frage ist eher, wozu widerfährt mir das?
Und wenn man sich sehr tief fragt, ist es, das ist eine Glocke, es macht mich mehr wach. Was habe ich oder was soll ich tun? Den Schülern erzählte ich immer diese wunderbare Geschichten von Michelangelo und von einem Chassid. Michelangelo und ein Schüler kommt und er zeigt ihm ein Bild und Michelangelo war etwas zynisch, herrlich, wunderschön und so und so. Und dann beginnt er zu weinen und sagt, warum weinst du? Und sagt Michelangelo, ich sehe dein Bild am letzten Tag der Auferstehung und dein Bild ist ganz weiß. Und da sagt der Schüler, wieso denn? Er sagt, jeder Maler kommt und nimmt sich seins von dem Bild. Und nichts bleibt übrig.
Der Schüler hatte nichts Eigenes geschaffen.
Ja, das wollte Michelangelo sagen, es ist nichts Authentisches da. Und dieselbe Geschichte auf andere Weise ist, da war ein sehr berühmter chassidischer Rebbe, der ist Susia und der ist im Sterben. Und da kommen seine Schüler und sagen, warum weinst du? Du warst ja so wie Mose. Und da sagt er, ja, dort wird man nicht mich fragen, warum warst du nicht Mose? Man wird mich fragen, warum warst du nicht wie Susia?
Also warum warst du nicht du selbst?
Ja, das heißt, vielleicht habe ich etwas getan, was ich konnte und nicht getan habe.
Also die existenzielle Frage ist am Ende, was habe ich mit meiner Begabung gemacht?
Begabung, die mir gegeben wurde, was habe ich mit ihr gemacht?
Und das ist das Positive, das, was Sie können, in Ihrem Fall die Kunst. Das ist aber auf der anderen Seite das, was Sie erlitten und erlebt haben.
Das tägliche Leben wäre, was ist wichtiger? Noch eine Zeichnung oder vielleicht mit einem Menschen zu sprechen? Dasselbe auf andere Art hat unser Nobelpreisdichter Agnon geschrieben. Die Entscheidung, es ist ein Mann, der hat einen neuen Mantel und es ist kalt, hat doch einige Münzen. Und da ist ein Bettler, der berühmt ist, ein blinder Bettler, mit der Hand ausgestreckt. Und sein innerer Kampf, soll er die Hand rausnehmen, es ist so schrecklich kalt. Und die Münze geben, ja oder nein. Und das ist dieses Dialog in ihm, bis er zu ihm kommt und er versagt, er gibt ihm nicht die Münze. Und was ist der nächste Satz? In diesem Augenblick existierte nicht Gott, er war nur in den Augen des blinden Bettlers.
Also die Bewährungen sind im Alltag und sind...
Er existierte nur, da war die Frage. Mhm. Und er hat versagt.
Herr Bacon, erinnern Sie sich noch an die erste Situation in Ihrem Leben, wo Sie so das Göttliche wahrgenommen haben?
Ich dachte darüber nach, was ist eigentlich das Künstlerische? Was macht ein Künstler? Zum Beispiel Van Gogh. Er malt einen Sessel, aber er macht eine Revolution. Er hat nichts anderes gemalt, sondern er hat es uns gezeigt von einer Perspektive, die wir noch niemals gesehen haben. So wie Rembrandt ein Gesicht eines Menschen, wo er zeigt hauptsächlich die Seele oder die Zerspaltung. Das heißt, er nimmt einen Moment, der da ist, und bildet es so stark, dass es überzeitlich ist. Was ist das Überzeitliche? Dass wir diese Erfahrung haben, das Alltägliche haben wir so tief empfunden, dass es etwas von der Ewigkeit hat. Das ist für mich diese Nähe Gottes. Der ganz große Künstler hat die Möglichkeit, dieselbe Realität so zu beleuchten, dass es ist von einer Perspektive, die noch vorher als ob nicht da gewesen wäre. Wenn Tolstoi über Liebe schreibt, jede Liebe, Roman der Liebe ist A liebt B, B liebt C, das ist alles. Aber wie macht man dieses Dreieck? Da kommt Anna Karenina und es ist anders. Mhm. Der Begriff überzeitlich ist sehr schwer zu erfassen. Das hat etwas von den Göttlichen. Das Göttliche können wir niemals wirklich erfassen. Aber wir können es nähern.
Ist das auch der Hintergrund dafür, dass Sie sagen, Sie erfahren Ihre Arbeit, also Ihr Malen, Ihre künstlerische Arbeit, wie ein Gebet?
Ja, weil wenn ich etwas Gutes mache, dann spüre ich es sofort. Dann, als ob nicht ich. Das heißt, wenn man da ist, das ganze Leben ist eine Vorbereitung. Und wenn es kommt, als ob ohne zu wollen, und es gelingt, dann ist für mich es passiert. Und wenn ich darüber nachdenke und will es so machen und so machen, verpatze ich es.
Der Künstler als Hand des
Göttlichen. Er ist ein Handwerk in Gottes Händen. Jeder Künstler ist so wie jeder Mensch, aber er hat die Begabung, so tief in den Wurzeln zu gehen und da etwas herauszufinden, was allmenschlich ist, und es weiterzugeben. Und die Krone, das ist nicht mehr der Künstler, das ist nur, was durch ihn kam. Er ist nur der eigentlich Vermittler.
Glauben Sie, dass der Künstler oder auch in Ihrem Fall jetzt jemand, der sehr viel als Auschwitz-Überlebender sehr viel Leid erfahren hat, dass die Tiefe des Leids, die erfahren wurde, in Beziehung steht zur Kunst, die man schaffen kann?
Manche haben es bewusst, manche haben es unbewusst. Und das ist nicht wichtig. Gott benutzt alle Menschen, arbeiten als Opfer ihm. auch die letzte Ameise. Aber jeder macht, er denkt, er macht es.
Also das ganze Leben, der ganze Kosmos in seiner Vitalität
letzten Endes.
Als eine Erscheinung letzten Endes Gottes.
Man braucht sehr viel Bescheidenheit, auch sehr viel Wissen gleichzeitig. Aber er weiß, er ist nur ein Instrument, so wie in den Gebeten in Gottes Händen. Aber das kann man so erzählen jemandem, der gläubig ist. Aber den anderen, das ist die große Gefahr. Wie kann man jemandem etwas beibringen? Man kann es andeuten, was ich nenne, diese Nähe von Gott. Das zeigt sich in den besten Werken, aber wir besitzen es nicht.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Yehuda Bakon. Herr Bakon, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Es gibt seit einigen Monaten ein Buch, in dem Sie ganz ausführlich und erstmals in deutscher Sprache Ihr Leben erzählen. Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden. Es ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Und wir hören zum Schluss aus Beethovens 9. Sinfonie in D-Moll, Opus 125, den dritten Satz, das Adagio. Sergio und Shelly Bidacke dirigiert die Münchner Philharmoniker. Ich bin Klaus Hofmeister, Ihnen weiter anregende Stunden mit HR2 Kultur.